Herzlich willkommen zu Inside You, dem Podcast, der sich auf das unsichtbare, aber doch so entscheidende Gebiet unseres Körpers fokussiert, den Beckenboden. In dieser speziellen Serie tauchen wir tief in das Thema der Geburtsverletzungen ein, um so Aufklärung zu bieten, Erfahrungen von Betroffenen zu teilen und Einblicke von Experten zu erhalten. Der Beckenboden, ein Gebiet, das oft unterschätzt wird, aber einen immensen Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden hat, insbesondere nach der Geburt. Viele Frauen erleben nach der Entbindung Geburtsverletzungen, die nicht nur physisch, sondern auch emotional belastend sein können. Und wir müssen darüber sprechen, denn es ist entscheidend, um so Unterstützung zu bieten und Verständnis zu fördern. In dieser Serie werde ich mit Betroffenen sprechen, ihre persönlichen Geschichten hören und verstehen, wie sie mit Geburtsverletzungen umgegangen sind. Außerdem werde ich mit Fachleuten auf diesem Gebiet zusammenkommen, um Wissen und weitere Einblicke zu erhalten. Von Gynäkologinnen, Physiotherapeutinnen bis hin zu Psychologinnen, um so ein umfassendes Bild zeichnen zu können. Mein Name ist Sabine Meißner, ich bin Physiotherapeutin und spezialisiert auf die Frauengesundheit. In meiner Arbeit ist es mir ein Anliegen, Frauen zu unterstützen und auf ihrem Weg zu begleiten. Durch die Entwicklung einer Yoga-Beckenboden-App mit Ursula Carven sowie einer von den Krankenkassen zertifizierten und finanzierten Beckenboden-App mit Amira Pocher habe ich bereits einiges erreicht. Doch mein Engagement endet hier noch lange nicht. Geburtsverletzungen sind nicht nur physisch, sondern auch emotional einschneidend. Und das Schweigen darüber kann zu einem Mangel an Unterstützung und Verständnis führen. Deshalb ist es Zeit, diese Themen offenzulegen und die Stimmen der Betroffenen zu hören. Den Startschuss macht Dr. Rike Herrmann und darüber bin ich sehr froh und ich freue mich, Sie heute begrüßen zu dürfen. Als Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie Expertin in der Ernährungsmedizin und Yoga und Mutter zweier Kinder. Wir werden heute über die Entstehung von Geburtsverletzungen sprechen. Also, lasst uns gemeinsam eintauchen, um zu lernen und zu verstehen. Ich freue mich sehr, dass Dr. Rike Herrmann heute hier ist zu unserem Podcast, denn sie hat es sich in ihrer Praxis zur Aufgabe gemacht, einen ganzheitlichen Ansatz zu fahren. Ihre Praxis ist in Frankfurt und ich bin sehr froh, dass du dich für dieses Interview bereit erklärt hast, denn auf diesem Gebiet der Geburtsverletzungen gibt es ja noch sehr viel zu tun und sehr viel Aufklärungsarbeit. Habe ich noch was vergessen, Rike?
Und zwar bin ich Mitgründerin der Mama Academy. Das ist eine Online-Plattform, genau, wo wir schwangere Frauen und junge Mütter ganzheitlich betreuen online und da auch in allen unseren Kursangeboten exklusive Betreuung haben durch mich und meine Kollegin auf einer Plattform, wo Frauen Fragen stellen können. Und da haben wir eben auch Angebote für das Thema Beckenboden, aber auch für das Thema Geburtsvorbereitung und Schwangerschaftsbetreuung. Genau, das ist eigentlich was, was ich noch so neben der Praxis mache.
Genau, noch ein bisschen was nebenher. Ja. Genau. Also du hast gerade angesprochen, auch Geburtsvorbereitung. Fließen denn in eure Geburtsvorbereitungskurse auch diese Themen mit ein? Würde mich jetzt mal interessieren.
Total, also gerade das Thema eben auch Beckenboden in Kombination mit Geburtsvorbereitung beziehungsweise als großen Faktor. Und das ja auch, wenn wir wissen, dass das Beckenbodentraining in der Schwangerschaft, also gezieltes Beckenbodentraining, tatsächlich auch Beckenbodenverletzungen, die unter der Geburt stattfinden können, verringern kann, also das Risiko dafür. Deswegen ist es ein ganz wichtiges Thema und natürlich geht es um, wir stellen die verschiedenen Verletzungen vor, weil ich finde, damit geht es ja auch schon mal los, dass man sich aufklärt und schaut, okay, was gibt es denn eigentlich, worauf sollte ich vielleicht achten? Und hierbei ist es eben ganz wichtig, auch nochmal das Thema Geburtsposition zu besprechen. Welche Geburtspositionen eignen sich dann auch unter der Geburt, um vielleicht das Risiko zu minimieren? Und welche Geburtspositionen sollte ich dann auch vielleicht meiden, weil sie auch Studien zufolge mit einem höheren Risiko für Geburtsverletzungen einhergehen. Und das thematisieren wir auch auf jeden Fall.
Denn ich habe jetzt auch in den ganzen Gesprächen, die ich bis jetzt schon geführt habe, gemerkt, dass die Frauen sich alle nicht aufgeklärt fühlten, und das auch anscheinend, und sie eben sich gewünscht haben, das schon in der Schwangerschaft zu wissen, und das in der Regel, also zumindest bei denen, und kann ich auch so jetzt aus meiner Praxis bestätigen, nicht normal ist, ja, und dass das nicht unbedingt Inhalt ist aus Angst, den Frauen Angst zu machen. Aber bevor wir da noch ein bisschen einsteigen, würde ich dich gerne fragen, was gibt es denn für Verletzungen, die unter einer vaginalen Geburt entstehen können, beziehungsweise auch unter einer vaginal operativen Geburt?
Also prinzipiell kann man sich einfach einmal bildlich vorstellen, wo das Baby seinen Weg sich bahnt, wenn es vaginal auf die Welt kommt, egal jetzt erstmal, ob es vaginal operativ ist oder spontan, können überall Verletzungen auftreten auf dem gesamten Geburtsweg. Fangen wir an beim Muttermund, theoretisch, das ist, könnte der Muttermund einreißen, die Zervix, das ist sehr selten, wird oft auch schnell erkannt, weil es stärker blutet nach der Geburt. Wie gesagt, passiert sehr selten. Und dann natürlich im kompletten Vaginalkanal kann die Schleimhaut aufreißen. Und dann eben am Damm, wenn das Kind dann austritt aus dem Geburtskanal, kann es zu einem Dammriss kommen, der ja verschieden tief sein kann. Der wird dann unterschiedlich eingeteilt. Und gerade auch bei den vaginal operativen Entbindungen wird doch häufig auch noch ein Dammschnitt durchgeführt, wo dann eben dem Kind mehr Platz geschaffen wird und dabei dann ja, der Damm quasi seitlich eingeschnitten wird. Also wir haben und natürlich die Labien, die können auch einreißen, also alles, was da so im Bereich der Vulva ist, kann auch verletzt werden.
Ist das immer so bei vaginal operativen Geburten, dass ein Dammschnitt gemacht wird?
Nee, also nicht immer.
Ja.
Es ist auch nicht vorgesehen. Es gibt tatsächlich auch Studien, die sagen, dass ein Dammschnitt gar nicht schützt vor einem tiefen Dammriss, weil warum wird er durchgeführt? Im Endeffekt schneidet man das Gewebe nur, wenn man das Kind sehr schnell auf die Welt holen möchte. Das heißt, wenn das Kind Zeichen dafür zeigt, dass es jetzt raus muss, oder natürlich, wenn die Mutter einfach nicht mitmachen kann oder es da Gründe gibt, warum das Kind jetzt schnell auf die Welt kommen muss und man die Geburt beenden möchte. Aber natürlich auch, wenn man Angst hat davor, dass der Damm sehr stark und tief einreißt. Also ein Dammriss dritten oder vierten Grades, wo dann auch die Schließmuskulatur des Afters mit betroffen ist, des Sphinkters, dass man davor Sorge hat, weil einfach sehr extreme Spannung vorherrscht, dann schneidet man lieber, als dass es unkontrolliert reißt. Aber die Studien zeigen, wie gesagt, dass das gar nicht unbedingt der Fall ist, dass ein Dammschnitt davor schützt und dass wir eigentlich das sehr, sehr, sehr zurückhaltend machen sollten. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung und auch aus weiterhin guten Gesprächen von Kolleginnen, die noch in der Klinik arbeiten, dass das trotzdem immer noch gang und gäbe ist, das dann zu machen, häufig in Kombination mit einer vaginal operativen Geburt, weil man die ja auch nur durchführt, wenn es notwendig wird. Und dann ja oft auch sehr schnell das Kind geboren wird und dann meistens ein Dammschnitt mit dazugenommen wird. Aber es kann auch bei einer spontanen Vaginalgeburt mal der Fall sein, sollte aber sehr zurückhaltend durchgeführt werden.
Und wir haben jetzt von vaginal operativen Geburten gesprochen. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten, einmal die Saugglocke und die Zange, der Forzeps. Wie stehst du diesen ja, operativen Maßnahmen gegenüber?
Also der Forzeps, die Geburtszange, ist meiner Meinung nach, sollte meiner Meinung nach obsolet sein. Einmal, weil man kaum noch Personal hat, die sich wirklich damit auskennen. Ja, das heißt, es wird so selten durchgeführt in Deutschland, dass es eigentlich kaum noch Personal gibt, die das so häufig durchführen, als dass sie das sicher machen können. Plus man weiß einfach, dass gerade unter den Zangengeburten doch es häufig zu Beckenbodenverletzungen kommt. So dass es in manchen Ländern tatsächlich auch schon verboten ist. In Deutschland ist es nicht verboten. Aber ich habe jetzt auch noch keine Zangengeburt erlebt. Also es wird auch wirklich sehr selten durchgeführt. Und die Saugglocke ist ja mittlerweile, wird ja meistens ein sogenanntes KiwiVE durchgeführt. Das heißt, es sind nicht mehr die großen Saugglocken, wie man sich das so vorstellt, mit einer riesigen Glocke, sondern das sind kleine, ja, wie soll ich sagen, vielleicht so ein Durchmesser 5 cm, 6 cm,
Ah ja.
Plättchen eher, die auf das kindliche Köpfchen angesetzt werden und mit einer Handpumpe bedient werden. Das ist sicherlich in einigen Fällen notwendig, ja, um der Mutter dann und dem Kind auch zu helfen, sollte aber natürlich auf jeden Fall indiziert sein, vor allem erst, wenn das Kind auch eine gewisse Tiefe erreicht hat im Geburtskanal und nicht zu früh, ja, wenn das Kind noch nicht ausrotiert ist. Das heißt, wenn das mindestens Beckenmitte, besser noch am Beckenboden steht, also Beckenausgang, dass man da dann dem Kind hilft. Was man natürlich nicht machen sollte, man sollte es nicht rausziehen, sondern es sollte durch die Mutter geleitet werden. Also man soll dem Kind nur die Führung geben durch die Sauglocke und eben nicht unkontrolliert daran ziehen. Deswegen, das ist sicherlich notwendig immer noch.
Du hast gerade gesagt, die Führung geben dem Kind. Das ist ja so auch beim Kristallern. Der Kristallergriff ist ja auch nicht mehr, also ist in Deutschland verboten. Bin ich da richtig informiert?
Nee, in
Nicht?
Deutschland ist der nicht verboten.
Okay. Aber es wird zumindest nicht mehr vom Kristallern gesprochen, sondern von meiner Uterusunterstützung. Aber da kannst du wahrscheinlich mehr dazu sagen als ich.
Okay, gut, vielleicht haben wir jetzt gerade aneinander vorbeigeredet. Genau, man dokumentiert das nicht mehr als Kristallergriff, ja, weil
Ja.
das wollte nicht durchgeführt werden. Aber man darf das natürlich immer noch machen, in dem Sinne, dass man sagt, man führt es. Ja, man gibt dem Uterus halt. Ja, da hast du natürlich recht. Das wird immer noch sehr, sehr häufig durchgeführt. Ich hatte selber zwei Entbindungen mit Kristallerhandgriff. Ich habe das auch oft selber gemacht, weil man natürlich als junge Assistenzärztin auch einfach das macht, was der Oberarzt sagt. Und oder die leitende Hebamme im Kreißsaal, wenn die sagt, drückt, dann drückt man, sonst hat man da keine Chance zu überleben in diesem Kreißsaal. Und ja, auch da weiß man, dass das Kristallern einfach mit einem höheren Verletzungsrisiko des Beckenbodens einhergeht. Und natürlich auch für die Mutter sehr unangenehm werden kann, auch da es zu Verletzungen kommen kann. Und davon sollte man eigentlich abziehen. Also eigentlich wäre das Ziel, natürlich eine Geburtshilfe zu gestalten, wo man relativ früh schon die Zeichen erkennt, dass es gegebenenfalls Probleme geben kann im Verlauf der Geburt, dass man gar nicht in diese Situation reingerät, zu sagen, ich muss jetzt kristallern oder ich muss jetzt eine Zangengeburt machen. Das ist ja auch das, was der Professor Dietz aus Australien, der sich ja viel mit Beckenbodenthemen und Geburtshilfe auseinandersetzt, auch immer propagiert. Und in Australien ist der Kristallerhandgriff auch verboten. Das wird da nicht durchgeführt und es funktioniert ja trotzdem, die Geburtshilfe.
Ja, das ist
Und
immer so die Frage, wenn dann die Frauen berichten, naja, das musste dann sein, weil es dem Kind schlecht ging und so weiter, dann hat man diese Handgriffe zur Not parat. Was mich dann immer überlegen lässt, ist das denn wirklich so? Also da ist das denn wirklich so, dass das das Letzte ist, was man noch machen kann? Oder was du gesagt hast, warum wird nicht schon vorher gesagt, hier ist jetzt Schluss, wir brauchen einen Kaiserschnitt, wir kommen so nicht mehr weiter?
ja, das ist, glaube ich, super schwierig. Also klar, Geburtshilfe ist natürlich, man bewegt sich da auf ganz dünnem Eis. Ne? Man ist verantwortlich für zwei Menschen. Man möchte natürlich die richtige Entscheidung treffen. Man möchte, dass alle gesund diese Geburt überstehen, vor allem das Baby und die Mutter. Man ist da schon in einer großen Verantwortung. Und wenn man merkt, oh Mann, jetzt von jetzt auf gleich vielleicht auch mal, ja, also ich meine, Geburtshilfe muss schnell gehen. Aber auch, dass man sich vielleicht doch auch ein bisschen verrannt hat, dass die Situation anders eingeschätzt hat. Manchmal ist es auch so, dass das Kind einfach ganz anders vom Gewicht geschallt wurde, als es nachher ist. Ja, das heißt, man erwartet dann ein kleineres Kind und es ist aber doch viel größer. Auch da, wir können einfach nicht immer alles wissen. Das muss man auch ganz klar sagen. Und das wäre auch falsch zu sagen. Man kann das immer sicherlich vorhersagen. Das ist oftmals vielleicht auch unnötigerweise ge gemacht wird, weil es auch anders funktioniert und vielleicht eine unerfahrene Person im Kreißsaal ist. Das ist sicherlich auch der Fall. Ich glaube, dass das Thema Kaiserschnitt einfach sehr schwer zu, ja, also dass man das schwer propagieren kann und dass natürlich auch die Hebammen, dessen Job ja auch einfach das ist, das Kind, ich sag mal in der Regel, spontan oder vaginal auf die Welt zu bringen und die das natürlich auch gerne machen und das ja auch im Endeffekt der Weg ist, wie es uns eigentlich gegeben wurde, Kinder auf die Welt zu bringen, dass es schwierig ist, das so hinzubekommen, dass man wirklich vielleicht das ein oder andere Mal auch zu früh dann einen Kaiserschnitt macht, dass man diese Entscheidung dann treffen kann. Das ist sehr schwer, dieses Thema in den Kreislauf zu bringen.
Es ist also wirklich eine Gratwanderung auch, aber gibt es da von ärztlicher Seite irgendwelche Richtlinien oder irgendwelche Leitlinien, die sagen, okay, ab dann und dann machen wir das so und so? Gibt es sowas?
Also ganz klar formuliert ist das nicht. Ja, es gibt, wenn wir jetzt bei Geburtsverletzungen bleiben, also dass wir sagen, okay, um Geburtsverletzungen zu verhindern, gibt es eigentlich in den Leitlinien vor allem die Ansage, wenn Frauen einen höhergradigen Dammriss hatten, dann des dritten, vierten Grades, dass man denen in jedem Falle einen Kaiserschnitt bei der nächsten Geburt anbieten sollte. Bei den Erstgebärenden, wenn man tatsächlich feststellt, dass das Kind sehr, sehr groß ist, ja, wenn es also wenn es über 4,5 Kilo ist, oder wenn die Frau recht klein ist, also man spricht jetzt von unter 1,60 Meter, ein großes Kind erwartet, aber also Leitlinien in dem Sinne gibt es nicht, die uns sagen, wir sollten da einen Kaiserschnitt in jedem Falle machen. Ja, es gibt schon so Empfehlungen, wenn man eine große Disbalance hat zwischen dem Thoraxumfang, also Brustkorb zum Kopf, ja, dass man da einfach guckt, okay, wenn der Kopf klein ist, aber der Thoraxumfang groß, dann hat man natürlich ein hohes Risiko für eine Schulterdystokie, dass die Schulter nicht geboren werden kann, was ja einfach geburtshilfliche Notfälle sind. Da sollte man auf jeden Fall die Frau darüber aufklären. Aber, und jetzt komme ich dazu, wenn wir uns von den Leitlinien wegbewegen und uns ein bisschen auf die Studien beziehen und schauen, okay, was ist denn, wo weiß man denn, wo ist dann ein höheres Risiko? Ne? Zum Beispiel eben bei der Körpergröße, wenn die eine kleine Körpergröße haben, wenn das Alter höher ist, wenn wir ein großes Kind haben natürlich, aber auch wenn wir, und da gibt es einen Rechner, das heißt, da können wir einen Risikorechner sozusagen. Wenn schon vorher Geburten stattgefunden haben und wir sehen, okay, jetzt nach einer Geburt, da gab es Komplikationen, dann gibt es die Möglichkeit, über diesen Risikorechner auszurechnen, wie hoch das die Wahrscheinlichkeit ist, schwere Folgen bei einer nächsten Geburt bezogen auf den Beckenboden, also Beckenboden, davonzutragen. Und dann kann man das mit der Patientin besprechen oder mit der Frau.
Du hast gerade gesagt, diesen Rechner, den werden wir dann auch noch verlinken. Aber ist es denn nicht so, dass die meisten Verletzungen gerade bei der ersten Geburt entstehen? Macht es Sinn, diesen Rechner dann auch da schon zu verwenden?
Ja, also kann man, aber im Endeffekt ist einer der Parameter schon, dass man seine früheren Geburten eingibt, ja, um da nochmal zu schauen. Man kann es aber auch machen, ohne tatsächlich bei den Erstgebärenden. Ich habe da schon so, ich verlasse mich da ein bisschen auf die Studien, die einfach zeigen, okay, wo haben wir ein höheres Risiko? Es gibt jetzt nicht unbedingt. Also es gibt vor allem für die Beckenbodenproblematiken diese Studien, ob jetzt ein Dammriss ersten Grades, zweiten Grades entsteht, die ja in der Regel gut verheilen, muss man sagen, da ist das nicht so relevant, ne, sondern es geht ja dann wirklich um langfristige Schäden, die entstehen können und dass man die einfach im Endeffekt versucht zu verhindern. Da ist für mich natürlich ganz relevant auf jeden Fall die Körpergröße der Frau, die Größe des Kindes. Und aber auch einmal die mentale Komponente der Frau. Möchte die wirklich spontan entbinden? Und ich schaue mir immer auch sehr gerne den Beckenboden an in der Schwangerschaft, um das mit ihr zu besprechen. Und auch wenn ich feststelle, der ist zwar kraftvoll, aber der ist sehr straff, versuche ich das natürlich mit der Patientin anzugehen und nehme das auch mit auf.
Was machen wir jetzt, wenn jetzt diese Geburtsverletzungen stattgefunden haben? Wie kann sowas denn überhaupt diagnostiziert werden?
Also direkt nach der Geburt, ja, wenn die Plazenta geboren worden ist, das Kind ist auf der Welt, dann wird sich von dem Geburtshelfer, von dem betreuenden Arzt der ganze Geburtskanal nochmal angeschaut und auch Verletzungen untersucht. Das heißt, im Kreißsaal eigentlich direkt nach der Entbindung.
Und das wird, das ist gehört zum Prozedere dazu.
Das gehört immer zu jeder Geburt mit dazu und wird dann auch direkt versorgt im Anschluss. Also wenn Geburtsverletzungen da sind, werden die dann natürlich direkt mit Nähten versorgt, weil die ja auch bluten in der Regel.
Also ich habe jetzt auch viele Frauen gehabt, die eine Levator-Avulsion haben, also wo der Levator abgerissen ist teilweise. Wie wird sowas denn diagnostiziert? Wird sowas auch direkt nach der Geburt festgestellt? Ist das möglich, das festzustellen?
Das wird sicherlich nicht getan. Ich bin auch der Meinung, dass das sehr viele Frauenärzte nicht wissen und nicht können. Und das wird uns auch in der Ausbildung nicht beigebracht, muss man ganz ehrlich sagen. Außer man arbeitet vielleicht in einem
Interessant.
Beckenbodenzentrum. Da habe ich aber nicht gearbeitet. Ich habe in sehr großen Entbindungsklinik hier in Frankfurt gearbeitet, die kein Beckenbodenzentrum sind, aber über 2.500 Geburten pro Jahr haben. Da spielt das Thema keine Rolle. Jetzt weiß ich, ne, kann ich nicht sagen, dass das in jeder Klinik so ist, aber in der Regel wird das nicht, ist das nicht Teil der Ausbildung. Man muss ja auch wissen, dass das Thema Levator-Avulsion ja auch noch recht neu ist. Ja, bis das erstmal sich wirklich gut verbreitet, dauert das auch ein bisschen. Und wir haben natürlich auch das Problem, was machen wir dann? Wir können ja nichts tun in dem Moment. Ja, das heißt, wir diagnostizieren das, verunsichern die Frau und es gibt genügend Frauen, die auch mit einer Levator-Avulsion rumlaufen und keinerlei Beschwerden haben.
Jetzt auch
Nicht
gar
alle
nicht wissen.
Frauen, genau, die eine Levator-Avulsion haben auch bestimmte Beschwerden und wir pathologisieren das dann natürlich in dem Moment auch und richten die Aufmerksamkeit der Frau darauf, machen ihr Angst vor der Rückbildung, verunsichern sie und können ihr nicht mal eine Therapie anbieten. Ich würde eher sehen, sagen, okay, was habe ich für Risiken, dass eine Levator-Avulsion entsteht? Großes Kind, Kristallern, operative Geburt, ja, lange Austreibungsphase. Und dann sagen, okay, diese Frauen sollten auf jeden Fall gesehen werden. Am besten im Beckenbodenzentrum, nach dem Wochenbett, nach 3 Monaten nach Geburt, aber zumindest angebunden werden. Und hier ist das große Problem, weil die Frauen werden alle nicht angebunden. Ja, ich weiß jetzt von einem Beckenbodenzentrum hier in der Nähe, in Rhein-Main, die das jetzt gerade aufbauen. Kennst du ja auch, aber das ist eine Einzelheit, ne? Also das ist nichts Normales, dass Frauen da angebunden werden. Und das ist schlimm, weil auch diejenigen, die die Geburten leiten, wenn wir jetzt auch wieder überlegen, okay, Kristallern, ja, vielleicht auch einen Dammschnitt machen, wo vielleicht das gar nicht unbedingt notwendig ist, die sehen die Frauen gar nicht. Die sehen auch nie,
Genau.
was daraus geworden ist. Würde das aber im gleichen Krankenhaus passieren und man hätte die Frauen immer wieder in der Sprechstunde, dann wird das vielleicht auch irgendwann mal thematisiert werden. Aber so passiert halt nichts. Und eine Levator-Avulsion. Und manchmal muss man auch sagen, ist auch sehr geschwollen nach der Geburt. Der ganze Vaginalkanal ist sehr geschwollen. Das ist vielleicht dann auch gar nicht so sicher zu diagnostizieren, ist direkt im Kreißsaal noch.
Ja, es ist, also viele Frauen haben halt Probleme, wissen nicht so wirklich, wo sie herkommen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, diese Anbindung fehlt. Und wenn diese ganzen Voraussetzungen gegeben sind, dass die Frauen dann zu entsprechenden Untersuchungen und Zentren geschickt werden, um das festzustellen, um dann auch zumindest keine ursächliche Therapie machen zu können. Also bis jetzt noch nicht, aber dennoch können wir sie ja unterstützen. Wie machst du das mit deinen Frauen, wenn jetzt eine Frau zu dir kommt und weiß jetzt schon, dass sie eine Levator-Avulsion hat, dass sie dann Abriss hat, hat immer noch Probleme. Was würdest du ihr raten?
Gut, wir haben ja immer noch keine operativen Verfahren, um den Levator irgendwie wieder anzubringen. Ja, das ist schwierig. Der Professor Dietz, der hat ja auch in Studien gezeigt, dass zum Teil auch Knochenteile mit ausreißen. Das ist gar nicht leicht, also, dass man ihn
Ja, ist
wirklich
Wahnsinn,
schlecht
oder?
fixieren kann. Genau, und das ist. Da arbeite ich konservativ. Ich arbeite eng mit dem Beckenbodenzentrum zusammen, wenn es dann doch mal zu operativen Eingriffen kommen soll. Das Einzige, was wir mittlerweile ja wissen bei den Levator-Avulsionen, ist ja nur, dass das Rezidivrisiko nach den Operationen einfach höher ist, dass sie wieder ein Problem bekommen. Aber man kann natürlich erstmal symptomatisch schon ganz viel machen. Mein Wunsch wäre natürlich, dass die Frauen sich alle schon im Wochenbett bei mir vorstellen. Das schaffe ich auch mit meinen Schwangeren, die ich betreue. Manchmal sehe ich auch hier und da mal eine Akutpatientin in der Schwangerschaft, der ich das schon mal mitgebe oder die wegen anderen Therapien bei mir ist, dass man die mit einem Pessar versorgt in jedem Falle. Das wissen wir, dass das natürlich auch einen therapeutischen Effekt haben kann, wenn die Patientinnen einen Pessar tragen, recht kurz nach der Entbindung, kurzfristig danach. Gerade vor allem finde ich auch immer die schon ein Kind zu Hause haben, die wirklich auch sehr schnell wieder viel
Absolut,
belasten. Da würde ich gar nicht groß zögern. Und dann natürlich immer gucken, okay, wie kann ich die Beckenbodenmuskulatur aufbauen? Kommt die Patientin überhaupt dran an den Muskel? Wir wissen ja auch, dass ein Drittel der Frauen überhaupt nicht drankommt.
Genau,
Das sind dann Patientinnen für Physiotherapie, aber vor allem auch für Elektrostimulation. Gerade wenn sie gar kein Gefühl haben, finde ich es eigentlich immer schön, erstmal mit Elektrostimulation zu arbeiten. Wenn man dann merkt, okay, da passiert ein bisschen was, mit einem spezialisierten Beckenboden-Physiotherapeuten zusammenzuarbeiten, dass sie da dann auch geleitet werden und verstehen, wie sie richtig wirklich ansteuern und wie natürlich auch das im funktionellen Sinn, das heißt im Alltag auch funktionieren, ne, dass sie zum richtigen Moment anspannen und ansteuern. Und ja, das sind so die Maßnahmen, die ich in jedem Falle immer durchführe. Und dann schaue ich es mir im Verlauf einfach nochmal an, ne, und gucke, was passiert, was ist, wie sieht es aus. Ja, und ich habe jetzt auch neu die Möglichkeit, gerade bei den Patientinnen, die leichte Senkungen haben, leichte Inkontinenzen, auch am Bindegewebe zu therapieren mit einem Vaginallaser. Das funktioniert sehr gut, wenn die leichte Beschwerde, also wenn es eine leichte Inkontinenz ist. Das heißt, so bei Belastung oder eine leichte Blasensenkung, dass man da bindegewebig noch was machen kann.
Ja, da habe ich auch schon sehr viel Gutes drüber gehört, über diese Lasertherapie, über die Lasertechnik, dass das eine gute Methode ist, da Hilfe anzubieten. Ja. Das ist
Ja,
aber auch noch
also
nicht
ergänzen.
so alt, ne? Das ist erst neu.
Ja, das also
Das sind
gibt
neue
mittlerweile schon so
Verfahren.
8 bis 10 Jahre. Aber ich sag mal, dass das auch mehrere Frauenärztinnen haben, das ist schon noch was Neues. Ist halt für mich, ich finde es halt super, weil wir ergänzend zum muskulären Training, was den Beckenboden angeht, einfach am Bindegewebe eine Möglichkeit haben, was zu tun.
Ja, weil da kommen wir ja als Physios nicht wirklich hin ans Bindegewebe.
Nee, und
Da können wir nicht so viel
das.
machen.
Nee, genau. Das ist ja auch manchmal genetisch vorgegeben.
Ja, was würdest du jetzt einer Mama raten, die uns jetzt gerade zuhört und denkt, okay, jetzt weiß ich das alles, was passieren kann, aber ihre Ärztin, Frauenärztin ist dafür nicht offen oder wie auch immer, wie kann sie sich selbst so ein bisschen darin stärken und beziehungsweise Informationen herbekommen?
Meinst du jetzt in Bezug auf die Geburt zur Vorbeugung von
Genau, auf die Geburt,
Geburtsverletzungen
ja.
oder?
Auf die Geburtsverletzung, genau, also auf die Vorbereitung, ne, was wir gerade so auch erzählt haben. Gut, der Rechner, den kann sie sich ja runterladen, aber ich denke, man braucht ja trotzdem noch mal so einen Gesprächspartner.
Ja, das ist auf jeden Fall. Also den Rechner, das ist schon was für medizinisches Personal. Der Rechner ist ja auch nicht dazu gemacht, Frauen vom Kaiserschnitt zu überzeugen, sondern Frauen auch zu zeigen, dass ihr Risiko mit einem Kaiserschnitt gar nicht unbedingt höher ist. Klar, also wenn sie selber erstmal schon mal Zweifel hat, ja, wenn man sagt, okay, ich bin mir unsicher, vielleicht hat meine Mutter eine schlechte Geburtserfahrung gemacht oder hat Probleme, und gerade das Thema Beckenboden ist präsent, dann würde ich immer eine Beratung auf jeden Fall, anbieten. Wenn ihr Frauenarzt dafür nicht offen ist, auch da muss ich meine Kollegin auch immer in Schutz nehmen. Unser Fach ist einfach riesengroß. Wir können nicht auf allen Gebieten Spezialisten sein. Ich finde immer nur, wir sollten offen dafür sein, jemanden anderes vielleicht auch zu empfehlen oder zu sagen, hier ist meine Grenze. Ich finde, das Thema ist wichtig. Gehen Sie gerne zu Kollege XY oder Kollegin, dann da bekommen Sie mehr Informationen. Ja, dass man einfach wirklich, dass die Frau nicht abweist, sondern das Thema ernst nimmt. Aber wenn sie da schon, sage ich mal, auf Granit stößt, dann muss sie sich einfach umschauen. Entweder gibt es ein Beckenbodenzentrum in der Nähe, wo sie sich vorstellen kann. Vielleicht aber auch zu gucken in der Klinik, wo sie vielleicht entbinden möchte, ob da auch eine urogynäkologische Abteilung ist. Das heißt, sind die vielleicht versiert auf das Thema, kann ich mir da ein Geburtsplanungsgespräch machen. Ich biete auch Online-Sprechstunden an in meiner Praxis. Das habe ich jetzt auch schon oft durchgeführt für Frauen in ganz Deutschland, die niemanden finden in ihrer Nähe, dass
Super.
man einfach jemanden hat, mit dem man das Thema nochmal besprechen kann. Und immer so ein bisschen gucken, okay, woher ziehe ich mir meine Informationen im Allgemeinen? Online gibt es natürlich viele, viele Informationen, dass man so ein bisschen guckt, okay, welche Quelle steckt da auch hinter, kann ich mich darauf verlassen? Und ich finde, es ist schon mal ein Riesenschritt, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn wir sagen, jetzt wir bleiben beim Thema Geburtsverletzung und ich möchte das kann ich tun, nämlich dem vorbeuge zu schauen, wirklich nochmal, okay, was sind denn, wie kann ich meine Geburt aktiv selbst mitgestalten, dass ich nicht davon abhängig bin, zumindest nicht 100% davon abhängig bin, welches Personal mich im Kreißsaal begleitet. Was kann ich mir an Wissen aneignen, um selber vielleicht auch im richtigen Moment zu sagen, ich möchte jetzt aber diese Geburtsposition einnehmen. Ich möchte aber das machen, weil darin fühle ich mich wohl und ich weiß, dass es ein Vorteil sein kann. Denn es kann immer sein, da, und da ist einfach subjektiv, wer dich nachher im Kreißsaal betreut, wie viel im Kreißsaal los ist, ja, ob diese 1:1-Betreuung überhaupt da ist. Oder dass eine Hebamme da ist, die sagt, ich bin jetzt hier schon seit 8 Stunden im Dienst, ich habe keinen Nerv mehr, leg dich bitte einfach ins Bett. Ich kann gerade nicht mit dir turnen oder ich bin heute körperlich nicht in der Verfassung, dass man aber den Mut aufweisen kann und zu sagen, ich möchte das aber machen. Ja, weil wenn ich nichts weiß, kann ich es auch nicht machen.
Genau, also das Wissen
Das.
darum ist extrem wichtig, ne? Um dann auch so eine Selbstbestimmung durchzuführen und zu sagen, ich möchte das jetzt gerne haben. Und da ist
Total.
sicherlich der Mann auch eine gute, kann natürlich auch eine sehr gute Hilfe sein, ne? Wenn man dann unter der Geburt ist und dann mit ganz anderen Dingen zu arbeiten hat, dann muss der Mann dann auch versuchen, da zu intervenieren. Also denke ich, wenn das
Ja,
möglich
klar,
ist, ja? Also wenn,
auf
oder
jeden
zumindest
Fall.
der, der die Geburt begleitet, ja.
Das stimmt. Und klar, mit dem Thema Beckenboden einfach sich auch schon mal so ein bisschen
Genau.
auseinandersetzen und gucken, kann ich meinen Beckenboden gut entspannen, weil das ist natürlich unter der Geburt auch extrem wichtig, dass man loslassen kann. Und viele Frauen sind einfach heutzutage natürlich sehr verspannt. Ja, das ist auch bei dem Stress, den man einfach hat und den vollen Alltag auch nichts Ungewöhnliches. Und wenn man vielleicht sogar schon Beschwerden hat, neigt man dazu, sehr festzuhalten beim
Ja.
Beckenboden. Dass man da einfach auch nochmal guckt, schaffe ich das mit einer Kontrolle? Und wenn man selbst einfach sich mal tastet, einfach mal den Finger vaginal einführen, einfach mal schauen, kann ich meinen Beckenboden anspannen, kann ich loslassen, verändert sich was rund um meinen Finger? Und wenn das nicht klappt, dann ist das auch immer ein Gang auch an euren Fachbereich, ne? Zu sagen, ich gehe jetzt schon mal in der Schwangerschaft zur Physiotherapeutin, ich schaue mal, dass sie sich meinen Beckenboden anguckt, dass sie mit mir übt, dass ich das hinbekomme, den zu kontrollieren. Und dann auch das automatisch machen zu können unter
Ja,
Wehen mit Schmerzen.
genau. Ja. Ja, da sagst du was Wichtiges, ne? Also gerade zu Corona-Zeiten hatte ich so viele verspannte Beckenböden in der Praxis. Das war Wahnsinn, weil der Stress einfach auch so hoch war. Und ich würde auch sagen, ungefähr die Hälfte der Patientinnen, die zu mir kommen, haben wirklich auch einen verspannten zu festen Beckenboden. Und da kann man sich auch selbst ja auch wunderbar helfen, ja, und kann, wenn man das Bewusstsein dann entwickelt hat, sich auch gut entspannen. Also das ist eine wichtige Sache, die du da gerade gesagt hast.
Ja, und ich finde es auch wichtig, dass man, also gerade man hört ja auch viel, ne, Dammmassage, Epino, von dem ich auch jetzt abraten würde,
Ja.
diese Geburtspräne, aber auch Dammmassage, es gibt keine Studien, die zeigen, dass Dammmassage einen Vorteil bringt, was die Vermeidung von Geburtsverletzungen einhergeht. Aber was ich finde, das ist ein sehr mentales Thema. Es ist eine Tabuzone, der ganze Vaginalbereich. Viele haben sich da noch nie richtig angefasst. Und da, wenn ich selber, sei es jetzt, um meinen Beckenboden zu massieren, um meinen Damm zu massieren, Kontakt aufnehme, verliere ich auch das Schamgefühl, weil im Kreißsaal stehen auf einmal fünf Menschen nachher um mich rum, die ich nicht
Ja.
kenne und die mir alle zwischen die Beine gucken und noch hinfassen. Das kann auch mit einen Einfluss nehmen, um
Ja,
einfach zu sagen,
absolut,
ich halte
das
jetzt
stimmt.
fest.
Ja,
Und das ist auch
genau.
nochmal so ein Thema, was ich bei der Geburtsvorbereitung sehr wichtig finde.
Ja, da sprichst du was Wichtiges an, auf jeden Fall. Genau, ja, sich da einfach auch vorzubereiten. Ja, liebe Rike. Hast du noch einen letzten Satz, eine letzte Empfehlung, die du uns mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, ich hoffe, dass ich keine, also erstmal möchte ich sagen, ich möchte gar keine Angst machen von einer vaginalen Geburt, weil wir natürlich das Thema Geburtsverletzung ist einfach negativ behaftet und wenn man das sich darüber aufklärt und man hat noch nie was davon gehört, dann kriegt man erstmal Angst. Das ist, weil man denkt, oh Gott, warum soll ich das denn überhaupt machen? Aber natürlich auch eine Bauchgeburt, ein Kaiserschnitt, auch alles seine Risiken. Ja, und dass man einfach sagt, okay, hey, ich weiß, was sein kann, ich weiß, was passieren kann und ich nehme jetzt für mich das mit und versuche mich darauf vorzubereiten. Und ich für mich ist einfach Wissen ist Macht und Wissen über deinen eigenen
Absolut.
Körper ist einfach super, super wichtig. Denn diese Traumgeburt, von dem man immer liest, dass alles perfekt läuft, so ist der Alltag im Klinikum nicht. So ist das
Nee.
nicht im Kreißsaal.
Ja.
Das ist, die Geburtshilfe ist unplanbar. Du weißt auch nicht, was für ein Spiel dein Kind nachher macht unter der Geburt und du weißt nicht, wie die Anatomie ist, gerade wenn es das erste Kind ist und du weißt nicht, wem du im Kreißsaal begegnest und deswegen ist es so, so wichtig, sich einfach mit diesem Thema zu beschäftigen und auch sich Hilfe zu suchen und sich eben nicht abwimmeln zu lassen, weil das kriege ich natürlich in der Praxis auch oft mit, dass Frauen, die kommen zum Teil von echt weit weg zu mir in die
Ja.
Praxis, weil sie niemanden finden, weil die Frauenarzt sie nicht ernst nimmt, aber das Thema ist wichtig und ne, du bist diejenige, die mit dem Körper auch weiterhin leben möchte, ein schönes, beschwerdefreies Leben führen möchte und deswegen nicht abwimmeln lassen, Hilfe suchen. Es gibt tolle Plattformen, ne, auch.
Ja, ich glaube, das ist unsere Aufgabe, ne? Wir müssen es einfach auch, wir müssen es transparent machen, wir müssen rausgehen, wir müssen aufklären. Und mit Aufklärung ist keine Angst gemeint, sondern einfach eine sachliche Darstellung der Lage. Und dann gibt es Hilfe, wenn sie auch manchmal weiter weg ist, wie du auch gerade gesagt hast, ja, dass Frauen von weiter her zu dir kommen. Aber wir werden mehr und ich finde es ganz toll, dass du dich da auch so für einsetzt und halt den Frauen eigentlich auch eine Stimme gibst und auch einen Halt gibst letztendlich, weil doch viele Frauen einfach nicht ernst genommen werden und das ist ein ganz großes Problem. Ja.
Ja, danke, das kann ich nur zurückgeben.
Gut, vielen Dank, liebe Rieke, dafür und ja, wir sind in Verbindung.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, die erste Episode mit uns zu begleiten. Vielen Dank nochmal an Rieke, die sich die Zeit genommen hat. Wenn du mehr Informationen über Rieke und ihre Arbeit haben möchtest, die findest du in den Shownotes. Dort findest du auch noch weitere Informationen. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge auch dabei bist, denn ich habe insgesamt 10 Folgen für dich vorbereitet und freue mich, wenn wir gemeinsam diese Reise durchleben. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, deine Sabine.